Real Talk Thüringen, der Podcast zur Bundestagswahl.
Schön, dass ihr da seid und zuhört, und wir begrüßen auch recht herzlich unseren Gast heute, der für Thüringen gleich doppelt spannend werden dürfte, denn er ist nicht nur der Spitzenkandidat der Thüringer SPD, nein, er ist auch Ostbeauftragter der Bundesregierung und sitzt damit direkt im Kanzleramt, seit 98 im Bundestag mittlerweile und damit einer der vielleicht erfahrensten Politiker des Landes und dabei noch nicht mal 50 Jahre alt. Herzlich willkommen, Carsten Schneider.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Und wie schon zur Landtagswahl löchern wir zwei die Politiker, die bei uns im Weimarer Studio zu Gast sind. Diesmal, damit ihr für die Bundestagswahl auch gut gerüstet seid. Ich bin Marcel Ronge, jeden Morgen in den Antenne Thüringen Nachrichten am Start. Mach das zusammen mit meinem Kollegen, unserem Thüringen- und Landespolitik-Reporter Bastian Diehl.
Ja, hi, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los und fragen Sie, Herr Schneider, zum Start erstmal, um auch unsere Hörerinnen und Hörer alle abzuholen. Was machen Sie eigentlich als Ostbeauftragter der Bundesregierung? Was sind da Ihre Aufgaben?
Ja, im Kern die Entscheidung der Bundesregierung so zu treffen, dass sie gut für Ostdeutschland sind. Das ist das Wichtigste. Ich sitze direkt im Kanzleramt, eine Etage unter Olaf Scholz, habe sein direktes Ohr und sein Vertrauen, und jede Vorlage, die er kriegt, bekomme ich auch, und dadurch kann ich sehr früh Einfluss nehmen auf Entscheidungen der Bundesregierung. Das Entscheidende ist immer nicht, wann die Entscheidung getroffen wird, sondern wie sie vorbereitet wird. Und da bin ich sehr früh dabei. Da geht es um Ansiedlung, da geht es auch um die Frage Rentenrecht, Mindestlohn, politische Vorgaben. Welche Leute werden auf Delegationsreisen ins Ausland mitgenommen, eben auch mal Unternehmen aus dem Osten reinzubringen oder eben diese großen Investitionen in Mikroelektronik vorzubereiten, die da vor allen Dingen in Dresden stattgefunden haben.
Das heißt, Repräsentation für Ostdeutschland direkt an den wichtigsten Knoten und Entscheidungspunkten.
Ja, bisher war das, also bevor wir, ich auch in die Regierung da eingetreten bin, unter der Union, war das eine Unterabteilung im Wirtschaftsministerium, der Aufbauortstab. Das hat zu mehr ein Schattendasein geführt. Wir haben es sehr genau ins Kanzleramt geholt, und man kann über die Koalition wirklich trefflich streiten und auch über die jeweiligen Partner, aber an dem Punkt haben alle an einen Strang gezogen. Ich konnte mich auf Frau Stark-Watzinger, ich konnte mich auf Habeck verlassen, und im Kabinett ist natürlich einfach, man sitzt da nebeneinander und kann man mal schnell sagen, Mensch, Robert oder Bettina, kannst du mir nicht mal helfen, und oder könnt ihr nicht diese Entscheidung mal schnell treffen? Das erleichtert die Arbeit für Ostdeutschland und hat sie mir auch erleichtert. De facto ist es eine Privilegierung gewesen des Ostens gegenüber dem Westen.
Ist ja doch überraschend, dass das so einfach geht. Das klang ja in der Öffentlichkeit gar nicht so.
Ja, das ist wahrscheinlich doch das Bittere an der Koalition, dass sie das öffentliche Bild viel schlechter war. Eigenverschuldet, ja, als der Umgang untereinander. Ich jedenfalls bin gut mit den Kollegen zurechtgekommen.
Jetzt sitzen Sie seit mittlerweile 26 Jahren schon im Bundestag, leben in Brandenburg, haben also Ihren Lebensmittelpunkt in Berlin und in Brandenburg, sind aber hier in Thüringen aufgewachsen, in Erfurt geboren und treten ja jetzt auch wieder für den Wahlkreis 192 Erfurt-Weimar, Weimarer Land 2 an. Wie schwer ist es aber nach 26 Jahren, nicht alles durch diese berühmte Berliner Brille zu sehen, sondern weiter auch wirklich am Puls der Zeit hier zu sein und trotzdem auch mitzukriegen, was die Menschen, besonders auch hier in Thüringen, bewegt und was sie so rumtreibt?
Das ist für mich nicht schwer, weil ich erstens eine große Empathie und Interesse habe und Neugier und am wenigsten ehrlicherweise im Kanzleramt selbst war, sondern ich war in die letzten 4 Jahre unfassbar viel unterwegs, in Mecklenburg, Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen, und mein Büro war das Auto. Ich habe zur Kabinettssitzung und zu bestimmten Repräsentationsterminen das Kanzleramt genutzt, ansonsten bin ich ganz viel unterwegs gewesen. Er hatte sehr, sehr viele Einladungen, Gesprächsanfragen auch, Diskussionen. Und ja, meine Familie, die sind alle in Erfurt geboren, aber die leben jetzt in Berlin, weil das ist halt der Hauptsitz dessen, wo mein Arbeitsplatz ist. Und das macht es vielleicht aus, dass meine Ehe auch noch funktioniert und meine Töchter mich auch noch kennen, dass ich sie abends auch noch sehe oder morgens beim Frühstück. Aber ich bin jeden zweiten, in der Woche ein, zweimal in Thüringen mindestens gewesen und meistens dann am Wochenende eine lange Strecke. Und man muss einfach... Es ist natürlich ändert der Blick aus dem jeweiligen Standpunkt sich, aber die Neugier, das Interesse und die Zahlen lesen und sich auf Menschen einlassen, können sich selbst darauf zu versetzen. Wie war das, als ich im Herrenberg mit meiner Mutter allein gelebt habe, Wohngeld beantragt haben? Ist es eine demütigende Erfahrung oder ist es das nicht? Was macht das mit einem? Und das verliert man, es geht nicht aus den Knochen, und deswegen blicke ich bei jeder politischen Entscheidung mal darauf, was bedeutet das für eine alleinerziehende Mutter von 1 oder 2 Kindern?
Also durchaus noch eng verbunden mit der Heimat, mit den Wurzeln, ja.
Man fällt sofort ins Nordenske.
Stimmt. Sie haben es jetzt eben auch schon mal angesprochen, der direkte Draht quasi zu den Regierungskolleginnen und Kollegen im Kanzleramt. Wenn Sie da mit den Kollegen über Thüringen reden, vielleicht auch mit dem Bundeskanzler selbst, über was wird da so gesprochen, über was wird da so gequatscht?
Naja, die letzten Jahre waren natürlich geprägt davon, was ist da los? Weil politisch war bei uns ja hier in Thüringen immer was los. Erst die Minderheitsregierung, dann die doch sehr, sehr starken Ergebnisse und die Verankerung der AfD in Thüringen. Das macht viele Leute Sorgen. Ne? Ich habe auch bei Investitionsentscheidungen von großen Unternehmen, die kommen und sagen, sie möchten ein großes Unternehmen ansiedeln. Wo machen sie das? Und dann fragen die, geht das da überhaupt? Das ich habe meistens ja keine Ahnung. Und dann versuche ich das zu erklären und auch, ich sag mal, die zu stärken, die für die gesellschaftliche Mitte und für die Zukunftszugewandtheit in Thüringen, aber auch in Sachsen unterwegs sind und nicht das Negative und die Wut in sich tragen. Also das sind so die Kernpunkte. Ansonsten ist Olaf Scholz exzellent informiert. Er ist ja selbst Abgeordneter in Potsdam. Und kennt das gut. Und aber die Kollegen haben mich oft gefragt, bevor sie Termine hier hatten, worauf müssen sie sich einstellen? Ich habe, wo können sie auch helfen? Und da gibt es eine Offenheit, aber gerade die, sag mal, die Abgeordneten oder die Minister, die aus Westdeutschland kommen, für die ist das ein bisschen terra incognita, das merkt man schon.
Sie haben jetzt einige Punkte schon angesprochen. So grundsätzlich, wie nehmen Sie das Image von Thüringen in Berlin wahr, auch unter den Regierungskolleginnen und Kollegen? Spielt die AfD da eine größere Rolle?
Ja, das spielt sie. Sie ist die stärkste Kraft in Thüringen, mit Abstand. Die Landtagswahl dominiert und das färbt sich bei vielen ein. Ich muss natürlich immer dann dagegen arbeiten, sagen, dass es waren nur in Anführungsstrichen über 30%, aber 70% der Thüringer und Thüringer wählen demokratische oder andere Parteien. Das ist viel Arbeit, da zu arbeiten, aber eben auch das zu erklären. Das stimmt schon und das macht es nicht einfach.
Kurz einhaken, demokratisch oder andere Parteien, BSW ist nicht demokratisch?
Naja, also innerparteilich würde ich sagen, nein. Sie können da ja nicht mal einfach Mitglied werden, sondern das wird alles kadermäßig, wie früher in Moskau, sortiert. Und da wird nur reingelassen, wer passt. Also dass das eine innere basisdemokratische Partei ist, mitnichten. Aber dass sie eben auf dem demokratischen Grunde stehen, das würde ich hier in Thüringen auf jeden Fall sagen.
Sie sind Ostbeauftragter der Bundesregierung, Staatsminister beim Bundeskanzler. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Sie sind viel unterwegs. Deshalb auch so ein bisschen die Frage, Sie tauchen in den Medien eher selten auf, sind da vielleicht so ein bisschen zurückhaltend. Klar, schwerpunktmäßig mal zum Tag der Deutschen Einheit, aber sonst nimmt man Sie gar nicht so besonders viel oder sehr wahr. Hat das einen Grund, hat das eine Ursache oder ist das gewollt vielleicht auch?
Na, ich überlege mir sehr genau, wann ich was sage. Also eine Sau durchs Dorf treiben, das wäre kein Problem, das kostet mich einen Klick. Aber das ist nicht die Interpretation der Aufgabe des Ostbeauftragten, sondern es ist für das Verständnis zu sorgen, in Ost wie in West. Da gibt es ja zunehmende Vorurteile auch, im West wie im Osten. Und das einzureißen und für Dialog zu sorgen, das versuche ich. In der zunehmend zugespitzten öffentlichen Wahrnehmung klickt ja nur noch das, was richtig knallt. Das ist aber nicht meine Jobbeschreibung. Meine Jobbeschreibung ist nicht den Ostdeutschen einzureden, sie seien Opfer. Sondern im Gegenteil, sie sind ganz stark und haben in den letzten Jahrzehnten viel gemacht und aufgebaut und auch kein Westbashing zu betreiben, wie das andere machen. Das klickt aber gut, aber das auf dieses Niveau habe ich mich nicht begeben, bin mir das ganz bewusst. Ich habe den direkten Kontakt gesucht, war unfassbar viel in kleineren Kleinststädten unterwegs und habe dann meine Stimme erhoben, wann ich es für richtig empfand.
Jetzt gerade bei uns im Freistaat spielt fehlendes Vertrauen in die Politik, auch in die etablierten Parteien, sage ich es mal so, eine ganz große Rolle. Jetzt sitzen Sie seit 98 im Bundestag, scheinen dieses Vertrauen irgendwie schon sehr lange zu genießen. Was sagen Sie denn den Menschen, die mittlerweile der Überzeugung sind, ob ich jetzt CDU, SPD oder Grüne wähle, ist doch wurscht, es ändert sich ja sowieso nichts.
Ja, dem sage ich, dass das nicht stimmt.
Weil?
Weil zwischen den Parteien SPD, Grünen und CDU, aber auch den ganzen anderen, es gibt ja jede Menge Parteien zur Auswahl, sehr große Unterschiede bestehen. Nehmen Sie die Steuerpolitik, CDU, wir sind für eine Senkung der Steuern der unteren 95%, also die entlastet werden. Bei der CDU sind es die oberen 10%, die entlastet werden. Das wird auch so kommen, je nachdem, wie die politische Mehrheit entscheidet. Ich glaube, dass ein Großteil der Nichtzufriedenheit mit der Demokratie, wie sie ausgeübt wird, Die Demokratie an sich findet im Osten eine größere Zustimmung als im Westen, auch ein interessanter Befund. Das, wie sie ausgeübt wird, viel damit zu tun hat, dass viele Menschen in Ostdeutschland keine politische Selbstwirksamkeitserfahrung haben. Das heißt, sie haben nicht erlebt, wie man durch eine politische Entscheidung, wo sie selbst beteiligt sind, auch etwas sich verändert.
Haben Sie ein Beispiel aus dem Westen, wenn Sie in Ostdeutschland nicht?
Ja, das kann ich Ihnen sagen, weil ganz viele im Westen sind einfach nur Mitglied einer politischen Partei. Im Osten sind das ganz, ganz wenige. In Thüringen hier 2,1 Millionen Einwohner, 20.000 Mitglieder in den demokratischen Parteien. Das ist quasi nichts. Das heißt, die meisten haben ihre einzige Erfahrung, ist, sie gehen zur Wahl und das war's. Dass man dazwischen aber in den 4 oder 5 Jahren ganz viel mit beeinflusst und wählt kann, das geht an vielen vorbei. Und das ist eine bittere Erkenntnis jetzt im 35. Jahr der Deutschen Einheit, dass uns das nicht gelungen ist, das Parteiensystem und die Mitgliedschaft so attraktiv zu machen, dass sie es tun. Für vielen, denen ich in den vergangenen Jahren begegnet bin, die haben mir gesagt, ich war mal in der Partei, ich gehe in keine mehr. Ja, und das hat sich leider auch übertragen auf jüngere Leute und dadurch stehen sie ein bisschen an der Seite. Und ansonsten gilt, es ist eben auch verdammt, eine verdammt schwierige Zeit, nehmen Sie diese Legislatur. Wir sind gestartet mit einer ganz anderen Bedingung als dann durch den Landkrieg Russlands gegen die Ukraine, als dann im Laufe der Zeit das passiert ist. Das heißt, viele Entscheidungen, Inflationssteigerung, die Mehrausgaben für Verteidigung, das war vorher nicht absehbar und dann sind bestimmte Brüche auch mit drin. Und trotzdem ist uns gelungen, wesentliche Wahlversprechen zu halten. Also Mindestlohn hat man versprochen auf 12 Euro, ist gekommen.
Cannabis.
Ja, auch das. Aber auch Wohngeld ist verdoppelt worden. Und Wohngeld wird jetzt auch gezahlt für diejenigen, auch für Rentner und Rentner und aber auch für die Warmkosten, also die Nebenkosten. Das war bisher nicht der Fall. Das war eine Leistungsverbesserung, die nicht vorher in dem Wahlprogramm war, wo wir aber reagiert haben auf die hohe Inflationsaussicht und vor allen Dingen die hohen Nebenkosten durch den Gaspreisanstieg.
Das sind ja Punkte, die sind ja da. Das kann ja keiner bestreiten, was Sie gerade gesagt haben. Trotzdem am Großen und Ganzen, an dem, was bei den Menschen ankommt, da ändert sich ja seit Jahren nichts im Verhalten der Parteien, jetzt in Ihrem Fall der SPD. Das ist ja immer der eigenen Parteilogik auf Teufel komm raus folgen. Warum macht man das weiter so und guckt dieser Entwicklung einfach mehr oder weniger nur zu?
Ja, ich kann dem nur widersprechen, weil die SPD hat in den letzten Jahren, außer bis zwischen 2009 und 2013, immer regiert, aber immer in Koalition. Das heißt, was Sie jetzt sagten, mit nur der eigenen Parteilogik folgen, stimmt nicht, weil jedes Mal mussten wir Kompromisse machen. Jede Koalition ist ein Kompromiss mit der CDU, aber auch mit FDP und Grünen gewesen. Und von daher haben wir ganz oft, wir haben Grundsätze, an denen halten wir uns auch.
Gut, dann würde ich kurz mal dazwischenhaken. Sie haben ja gerade gesagt, dass die Menschen in den ostdeutschen Bundesländern diese direkte Erfahrung mit der Politik nicht gemacht haben. Welchen Kompromiss haben Sie denn dann in der Ampel geschlossen, dass diese Erfahrung gemacht werden kann?
Naja, dass dadurch, dass die Wahl getroffen wurde, auch die Entscheidungen, die zur Wahl standen, auch umgesetzt werden. Ich nenne Mindestlohn. Für mich ein zentraler Punkt gewesen, auch die Einführung des Bürgergeldes war im Übrigen versprochen. Haben wir auch gemacht, stand vorher schon so zur Wahl und wir hatten jetzt auch noch die Frage der Rentengarantie, was auch sehr, sehr wichtig ist. Der Stabilisierung im Kabinett haben wir es noch beschlossen, im Bundestag leider nicht mehr, weil die Ampel zerbrochen ist. Aber im Kern geht es ja darum, was ich damit meinte, dass für ganz viele stehen daneben. Die sind nicht Teil des politischen Systems, sondern stehen daneben.
Aber ich muss ja nicht Mitglied in einer Partei sein, um das irgendwie zu fühlen.
Nee, aber man kann darüber natürlich zwischen den Jahren, und darum geht es ja, zur Zufriedenheit mit der Demokratie, diese Arbeit noch oder die Sympathie zu einer Partei noch mit verstärken, in kommunaler Arbeit, indem ich mich für ein Bürgermeisteramt aufstelle. Wir finden ja ganz oft gar keine mehr.
Aktuelles Beispiel ist Hirschberg, das jetzt, glaube ich, seit dem Sommer sucht.
Mhm. Ja, und da kann ich nur sagen, Leute, diese Demokratie ist kein Selbstbedienungsladen oder kein Bringeservice, sondern man muss schon selber auch sagen, ich mache das, ich stelle mich zur Wahl und nöle dann nicht nur. Und ich kann nur sagen, es sind viel, viel zu wenige, die sich politisch in ihrer Freizeit mit engagieren. Und dass das mehr werden, dafür werbe ich. Da kann man auch die Parteien und Demokratie verändern.
Ist das eine Forderung quasi an die Menschen, sich einfach mehr zu
engagieren? Das ist eine Aufforderung. Das ist eine Einladung. Ganz viele haben einfach diese Erfahrung nicht, dass man da sehr viel bewirken kann. Ich habe die gemacht. Niemand in meiner Familie war je in einer Partei. Weder früher, doch mein Opa in der Bauernpartei. Aber auch nicht danach. Und das ist dann schon, da geht sehr viel auch an Meinung und an Einblick verloren, weil im Grundgesetz steht, die Parteien sollen an der Willenbildung des Volkes teilnehmen. Wenn aber keiner Mitglied ist, funktioniert es nicht. Und deswegen sind wir schon so ein bisschen, ich bin da manchmal auch durchaus ratlos, weil was soll man noch machen? In anderen Ländern gehen die Leute ins Gefängnis dafür, dass es Demokratie gibt. Hier gibt's das, hier kann jeder mitmachen, hier kann auch jeder alles sagen. Und trotzdem gibt's den Impuls nicht, sich zu engagieren. Und das finde ich, wenn Sie mich jetzt so fragen nach der langen Arbeit, die ich gemacht habe, ist das wahrscheinlich auch eine persönliche Niederlage für mich.
Also das war ja Ihr Kernjob quasi als Ostbeauftragter.
Nee, das nicht. Also mein Kernjob als Ostbeauftragter ist, eine politische Politik im Osten zu machen, für die gut ist der Bundesregierung. Aber das habe ich jetzt als Abgeordneter
gesagt. Ja, sagen wir mal, Demokratieförderung und so steht ja auch auf Ihrer Website.
Ja, da ist im Kern wieder zueinander zu kommen. Nicht in den, was heißt denn Demokratie, ist ein Aushandlungsprozess. Wissen Sie, ich komme hier aus Obernissa, das ist hier zwischen von Ihrem Studio und Erfurt 15 Kilometer in etwa. Da gibt's eine Kneipe, wir haben daneben gewohnt. Und in der Kneipe, an dem Stammtisch, da haben sich dann alle getroffen. Das waren vorrangig Männer, aber die haben sich alle getroffen. Ärzte, Handwerker und auch Leute, die damals als Halbkreisingenieur bezeichnet wurden. Also das gesamte Volk. Und dort wurden Fragen des Zusammenlebens ausgehandelt. Da kriegte auch mal jemand einen auf die Mütze. Es gab auch verbal. Es fand aber noch ein Austausch über die jeweiligen Milieus quasi statt. Heute ist das weniger der Fall. Das ist das Bedauerliche.
Wie kommen wir da wieder hin?
Ja, indem wir weniger, also ein bisschen mal online abschalten, wenn ich das jetzt so sagen darf. Nicht so sehr in den sich selbst bestätigenden Blasen bleiben, sondern sich ein bisschen wieder auf eine Fußballumkleidekabine zu konzentrieren und mal eine Kiste Bier reinschieben und mit den Leuten reden.
Wir haben uns im Voraus auch mal auf Ihrer Website umgeschaut, ostbeauftragter.de. Wann waren Sie das letzte Mal da drauf?
Ich gehe da selten drauf. Das machen meine Leute.
Uns ist nämlich auch aufgefallen, die Seite ist vielleicht so ein bisschen, ich mutmaße jetzt, unvollständig. Dort wird zum Beispiel relativ prominent eine Bilanz für das erste Ampeljahr gezogen, also quasi 22. 23 wurde das schon nicht mehr gemacht. Gab es da dann nichts mehr zum Bilanzieren?
Nee, also da muss ich Ihnen ehrlich sagen, da habe ich jetzt nicht drauf geguckt. Ich habe zurzeit, ich bin viel unterwegs, aber das macht meine Öffentlichkeitsarbeit.
Da müssen wir nochmal drauf gucken, wenn 23, was war denn in 23, wenn...
Na, im Kern hatten wir dort noch sehr, sehr viel mit der Bewältigung der Krise in der Energieversorgung zu tun. Das heißt, neue Leitungen bauen, Wasserstoffkernnetz, was wichtig ist auch hier für Thüringen, dass wir die Industrie da angebunden haben. Es war Mukran, das habe ich gemacht, das Energieterminal, was jetzt auch die Gasversorgung sichert, und vor allen Dingen auch die Rentenostangleichung, die dann im Jahr stattgefunden hat.
Also die Seite braucht, glaube ich, da mal eine Aktualisierung.
Ja, danke für den Hinweis, ich nehme das gerne mit.
Auf Ihrer Webseite schreiben Sie aber auch, dass Sie sich für eine Zukunftsregion Ostdeutschland einsetzen wollen. Wie soll die aussehen? Was ist damit gemeint?
Ja, die ist zukunftszugewandt. Die ist nicht... Das öffentliche Bild, das sehr stark in den letzten Jahrzehnten über Ostdeutschland, insbesondere vom Westen aus geprägt wurde, war ein negatives, war immer die Abweichung der Norm. Wenn es irgendwo schlimm war, im Osten war es nochmal schlimmer, und dann haben sich viele in München freigemacht, indem sie darüber auch aus den Redaktionen heraus berichtet haben. Und mein Ziel war es, da etwas entgegenzusetzen, das zeigt, wo wir vorn sind. Nehmen Sie mal den Ausbau der erneuerbaren Energien. Nur 15% der Bevölkerung leben in Ostdeutschland, aber 27% der Erneuerbaren werden bei uns produziert. Das ist für insbesondere für Brandenburg 300% mehr Stromproduktion, als sie verbrauchen, ein Argument gewesen, dass sich zum Beispiel Tesla dort angesiedelt hat, grüne Energie. Mecklenburg-Vorpommern wird ein Energieproduktionsland, muss also nicht Geld ins Ausland überweisen, um Energie zu bekommen, sondern stellt es selbst her. Wir haben große Zentren wie Jena hier in Thüringen, wo die Wissenschaft exzellent ist, wo wir Weltspitze sind im Bereich der Optik, oder in Dresden die Halbleiter, also die Chips, wie in Erfurt auch X-Fab. Da sind wir Weltspitze, besser als Westdeutschland. Und solche Dinge auch mal zu zeigen und nicht immer nur als Bittsteller durchs Land zu gehen, sondern zu sagen, seit 1990 der Wiedervereinigung hat sich die ganze Bundesrepublik verändert, ist ein neues Land geworden und kein Anschluss. Das mal in den Mittelpunkt zu rücken des allgemeinen bundesdeutschen Blicks, das habe ich als meine Aufgabe gesehen, und ich glaube, das ist mir auch mit den jeweiligen Jahresberichten, wo ich dann verschiedene Autoren auch eingeladen habe aus der Zivilgesellschaft, also Künstler, aber auch Unternehmer und andere, ist mir das durchaus versucht zu gelungen. Und ich glaube, dass die Berichterstattung auch differenzierter geworden ist, nicht mehr so halbschnittartig.
Kurz einhaken, wenn Sie die Mikrochips ansprechen, kommt Intel noch?
Ich hoffe das sehr. Magdeburg hat das exzellent gemacht ist ein hervorragender Investitionsstandort. Ich hoffe das sehr für die Stadt, die dann wirklich einen Aufbruch bekommen hat. Wir haben die Mittel, als Subventionen ausgereicht werden für die Ansiedlung, immer noch zugesagt und reserviert. Aber das ist eine unternehmerische Entscheidung.
Die Milliarden sind noch nicht wieder neu verteilt worden.
Nee, die sind in diesem Jahr nicht ausgegeben worden.
Genau.
Und die müssen
Ampelbruch sind die quasi übrig geblieben, sagen wir so.
Die sind jetzt nicht ausgegeben worden, auch für nichts anderes. Wir als SPD, das kann ich jetzt hier so sagen, und Herr Bundeskanzler, haben klar gesagt, dass wir zu sehr Zusage stehen. Ja, und jetzt hoffe ich sehr, dass Intel, das war ja eine unternehmerische Entscheidung, denen geht es jetzt wirtschaftlich nicht so top, dass sie sich berappeln und dass das gelingt, die Investition dahin zu bekommen.
Aber wir sind im Bereich der Hoffnung.
Ich kann
keine Zusagen mehr für Intel machen
im Moment. Nein, kann ich gar nicht. Aber die haben uns, insbesondere dem Bundeskanzler, sehr glaubwürdig gesagt, dass sie das wollen. Deswegen haben sie sich auch nicht abgesagt, sondern verschoben um 2 Jahre. Und es ist ein Gebot der Fairness gegenüber der Stadt Magdeburg und auch dem Land Sachsen-Anhalt, dass wir das aufrechterhalten wollen.
Bleiben wir noch kurz beim Stichwort Investitionen, grundsätzlich aber auch, dass sich Regionen gesehen fühlen, mitgenommen fühlen. Sie treten an, das hatten wir ja schon mal, für den Wahlkreis 192, schreiben auf Ihrer Webseite auch oder stellen Investitionen vor für Erfurt und auch Weimar. Sie treten aber ja auch an als Spitzenkandidat der SPD Thüringen, also auch für das Bundesland Thüringen insgesamt. Wie können Sie sicherstellen in Ihrer Position als Abgeordneter, aber auch als Ostbeauftragter, dass sich auch andere Regionen in Thüringen gesehen fühlen, mitgenommen fühlen, dass da vielleicht Investitionen stattfinden? Wie können Sie da helfen und da vielleicht sicherstellen, dass das passiert?
Ja, das kann ich beweisen dadurch durch meine Arbeit der letzten Jahre. Ich habe sehr, sehr viel für Weimar und auch für Erfurt gemacht und das durchsetzen können durch auch die Position, die ich über die Jahre in der Bundestagsfraktion am Bundestag hatte. Auch an politischen Einfluss. Aber nehmen Sie in Gotha das Barockschloss. Das sind über 100 Millionen Euro, die dort in die Investitionen fließen. Das habe ich damals initiiert. Es geht nie allein. Ich brauche die Unterstützung im Bundestag, aber es ist passiert. Nehmen Sie die Stiftung, die Schlösserstiftung in Thüringen. Die hat sehr, sehr viele Schlösser. Die sind sehr marode. Und das Land Thüringen hat gerade mal geschafft, 5 Millionen da in den Bestand zu investieren in den letzten Jahren. Ich habe aufgelegt im Bundestag gemeinsam mit Sachsen-Anhalt und den CDU-Abgeordneten damals ein Investitionsprogramm von über 100 Millionen Euro. Wir wollten auch, dass der Bund dort institutionell einsteigt, das heißt Personal auch bezahlt. Das hat damals die CDU in Thüringen verhindert. Das war ein schwerer politischer Fehler. Oder nehmen wir den weiteren Bereich Forschung, das Max-Planck-Institut, aber auch das neue Helmholtz-Zentrum in Jena, was ein absoluter Forschungsschwerpunkt ist, habe ich mit initiiert und unterstützt, wie auch, wenn man ans Wochenende zurückguckt, dass die Biathlon-Arena in Oberhof 1 Million Förderung mitbekommen hat, damals auch gemeinsam mit CDU-Abgeordneten. Also, ich sehe schon das ganze Land, auch wenn meine Homebase hier in Weimar und in Erfurt ist.
Ist das eigentlich oft so, dass man sagen wir, es kommen Mittel vom Bund nach Thüringen? Jetzt sind wir so ein bisschen im kulturellen Bereich, würde ich mal sagen, oder im Denkmalschutz. Ja. Das geht erstmal bei Ihnen über den Tisch?
Naja, es ist schon so. Das geht über Einfluss. Also wenn Sie lang dabei sind, die Leute kennen, die Sie verlassen können. Man muss auch in den entscheidenden Hebeln sitzen, muss wissen, wann was entschieden wird. Und dass ich das über die Jahre durch das Mandat, das ich bekommen habe, mir das aufbauen konnte. Das war so und ich glaube schon, dass es für Thüringen gewinnbringend war. Freiwillig, ich meine, die Mittel sind begrenzt, alle wollen was haben und da müssen sie schon gut und hart durchsetzen können. Und meine Erfahrung im Haushaltsausschuss über die vielen Jahre hat da sicherlich geholfen.
Kommen wir mal zu Ihrem Wahlkreis. Das ist ja der Killerwahlkreis, wenn man auf die Namen schaut. Wir haben unter anderem Ramelow, Göring-Eckardt, Kemmerich, auch ein Name. Sie haben das letzte Mal gewonnen gegen, sagen wir mal, Mission Silberlocke. Was haben Sie da entgegenzusetzen?
Also einfach meine profunde Kenntnis dessen, was in Berlin so läuft und dass die Region in Thüringen und auch insbesondere Erfurt und Weimar extrem profitiert hat dadurch, dass sie mich über die Jahre auch als Abgeordneter hatte. Und das kann man auch weiter haben. Also Weimar, das Bauhausmuseum gäbe es nicht, kann ich so sagen, ohne mich. Auch die Sanierung des Stadtschloss oder das Haus der Weimarer Republik fußt darauf, aber auch die Unterstützung für Buchenwald. Und in Erfurt ist das ICE-Kreuz, es ist jetzt die Neuansiedlung des Forschungsinstituts DATI, was ich mit durchgesetzt habe. Und das sind Fakten. Und deswegen glaube ich, dass am Endeffekt jedenfalls die Bilanz gut ist, neben den bundespolitischen Entscheidungen für den Mindestlohn etc. Und dann müssen die Leute das entscheiden.
Ja, also, gerade so ein ehemaliger Ministerpräsident, der ja doch immer eine hohe persönliche Beliebtheit hatte in Thüringen, macht Ihnen das Sorge?
Das ist eine Herausforderung, aber ich sage Ihnen ganz offen, ich glaube, das wird hier ganz eng mit der AfD. Es wird wenn brauchen wir in die Umfragen gucken, sehr stark, und ich will alles dafür tun, dass Weimar und Erfurt, Weimar im Besonderen nochmal mit Buchenwald, nicht von einem Abgeordneten der AfD repräsentiert wird. Und deswegen ist es klug, die Stimmen zu bündeln. Ich finde, Bodo Ramelow hat seine Arbeit im Landtag gehabt, ist auch wieder gewählt worden, und das soll das aber auch weitermachen.
Okay, kommen wir mal zum anderen Thema. Ich stelle jetzt einfach mal eine These auf, ja? Die SPD hat bei den Landtagswahlen im Osten gelernt, dass das Thema Krieg und Frieden in der Ukraine und auch die damit verbundenen Auswirkungen auf Deutschland die Menschen viel mehr emotionalisiert als soziale Themen. Deswegen stellt sich Kanzler Scholz jetzt bewusst als Friedenskanzler auf, um das Thema nicht AfD und BSW zu überlassen. Gehen Sie damit?
Nee, gehe ich nicht. Wir haben eine Kontinuität in der Außenpolitik, und wir haben eine klare, nicht nur Verurteilung des Kriegs in der Ukraine durch Russland, sondern auch, wir haben Sanktionen gemacht, wir sind der größte Unterstützer der Ukraine in Europa. Viele andere reden nur, Frankreich vor allen Dingen, und in der Substanz kommt wenig rüber. Wir handeln mehr, aber wir sind auch immer, also gerade der Bundeskanzler, sich der Interessensvertretung Deutschlands und der Sicherung unseres Landes im Blick. Und deswegen ist der Finger, der zuckt nicht so sehr wie bei Herrn Merz am Colt, sondern der ist rational. Und ich meine, dieses Ultimatum, ich erinnere mich sehr genau daran, dass Friedrich Merz, und er ist ja möglicher neuer Kanzler, und das kann man jetzt entscheiden, dass er quasi Putin gestellt hat, wenn er nicht binnen 48 Stunden die Angriffe einstellt, werden mit deutschen Raketen, also Taunus, zurückgeschossen. Das finde ich schon, ist ein großer Unterschied, und das würde Olaf Scholz nicht machen. Und das ist nicht irgendwie wahltaktisch, sondern das ist intrinsisch motiviert, weil wir das Risiko der Ausweitung des Krieges auf Deutschland nicht eingehen wollen.
Also ich sag mal, so viele haben das so wahrgenommen, die Äußerungen vom Kanzler zu Friedrich Merz, als würde er mit den Ängsten der Leuten spielen. Gerade im Wahlkampf ist es besonders sensibel, wenn man sagt, wenn ihr den Gegenkandidaten wählt, provoziert er einen Atomkrieg mit seinen Aussagen. Finden Sie das okay?
Nee, aber wir haben immer im Mittelpunkt, das hat er nicht gesagt, wir haben immer im Mittelpunkt gestellt,
ja,
dass wir...
Ja, aber kommt es ja darauf hinaus, läuft es ja darauf hinaus, in der Aussage von Scholz.
Also Olaf Scholz hat über Jahrzehnte Regierungserfahrung, Friedrich Merz war nicht mal Bürgermeister. Und er ist sehr forsch und vorschnell. Und er ist außenpolitisch nicht versiert. Und er hat im Bundestag ein klares Ultimatum an Wladimir Putin gestellt. Und ich sage Ihnen, ich bin total für die moralisch, aber auch militärisch für die Unterstützung der Ukraine, dass sie sich verteidigen können. Aber ich bin nicht dafür, dass deutsche Panzer oder deutsche Raketen, das Taurus, die reichen bis Moskau, dass diese Raketen auf russisches Gebiet geschossen werden. Das ist für die SPD ein No-Go. Und das ist auch kein taktisches Motiv, sondern das ist eine Überzeugungsfrage. Und das ist ein Unterschied zwischen SPD und CDU, den man gerade auch in der Wahl auch herausarbeiten sollte.
Friedrich Merz will der Nuklearmacht Russland ein Ultimatum stellen. Ich kann da nur sagen, in Fragen von Krieg und Frieden braucht es keinen unberechenbaren Oppositionsführer, sondern einen kühlen Kopf. Das war das X-Zitat, also von seinem ehemals Twitter, von Olaf Scholz.
Absolut, habe ich ja genau.
Das war genau dieses Zitat, und da steckt doch ganz klar die Taktik dahinter, dem Volk mit der Gefahr eines Atomkriegs zu drohen, für im Falle sollte der Gegenkandidat gewählt werden.
Ja, der Gegenkandidat hat eine ganz andere politische Auffassung, und er ist aggressiver an der Stelle. Und das kann er ja auch, das ist ein berechtigter Punkt. Wir kalkulieren das Unkalkulierbare Russlands und Putins mit ein. Und der Schutz der Interessen Deutschlands vor auch einem Atomkrieg ist natürlich ein. Und diese Angst haben viele Leute, und die war auch berechtigt. Und es war Olaf Scholz, der nach Peking gefahren ist und der gemeinsam mit dem dortigen Premierminister, Ministerpräsidenten dann das Votum Richtung Moskau um Putin gesetzt hat, keine Atomwaffeneinsatz. Das war bis dato offen gewesen. Und die nächsten 4 Jahre sind anders. Und jetzt weiß man zumindest, wo die Unterschiede auch sind. Ich finde es ja gut, dass es Unterschiede gibt.
Trotzdem, wenn es doch so eine intrinsische Motivation ist, warum arbeitet man sich dann überhaupt am Oppositionsführer ab?
Weil der
in dieser Frage jetzt speziell.
Naja, weil das alle Menschen beschäftigt und weil es eine vollkommen berechtigte Frage und Auseinandersetzung auch ist. Und weil Friedrich Merz dort auch einfach eine andere Position hat. Und ich finde, zur Wahl muss man die Positionen auch herausarbeiten, wo sie unterschiedlich sind.
Also Olaf Scholz tritt als Friedenskanzler für die SPD an.
Es klingt so ein bisschen,
machen wir mal so ein bisschen BSW noch mit rein in der Rhetorik und dann nehmen wir da so ein paar Wähler weg. Wir wissen nicht so ganz, wo das hinausführt.
Na, wenn das jetzt eine neue Position wäre, würde ich Ihnen recht geben. Ist aber keine neue Position. Wir haben uns die ganze Zeit als Sozialdemokraten ganz klar für die Unterstützung der Ukraine, das ist ein Unterschied zu AfD und BSW, die wollen das gar nicht. Wir haben die Sanktionen durchgesetzt und wir haben uns von der Energieversorgung unabhängig von Russland gemacht. Aber wir haben einen Unterschied zur CDU, wenn es gegen Angriff gegen Russland geht. Und da ist Olaf Scholz eher besonnen und Friedrich Merz aufbrausend.
Unberechenbar bleiben wir im Sprech des Kanzlers in dem Fall. Aber es kann ja trotzdem gut passieren, dass eben jener unberechenbare Friedrich Merz neuer Regierungschef wird und das möglicherweise auch in einer schwarz-roten Koalition. Würden Sie da mitmachen, brauche ich nicht fragen, wenn wir hier sehen, was Sie vorher ausgefüllt haben. Sie sind nämlich Fan von Schwarz-Rot.
Ja, ich bin Fan von Rot-Schwarz oder von Rot-Grün oder von anderen Konstellationen wie Rot allein. Aber Sie haben mich ja gefragt, was sind die möglichen Konstellationen nach der Bundestagswahl und das sind die wahrscheinlichsten, weil AfD fällt aus, BSW ist außenpolitisch nicht vertretbar, kommt wahrscheinlich auch nicht rein, bei der Linken ist es ähnlich und dann bleiben nicht mehr viele Partner übrig und die angesichts dessen, was vor uns steht, ist die wahrscheinlichste Variante dann die.
Spielen wir das Spielchen nochmal kurz weiter. FDP haben Sie hier auf unserem Papier komplett durchgestrichen. Das heißt, das, was da jetzt in der letzten Regierung passiert ist, das will man nicht nochmal mitmachen.
Nein, ich finde grundsätzlich muss in Deutschland Platz für eine liberale Partei sein und auch geben. Ich habe das im Kabinettstisch erlebt. Das war Obstruktion. Diese Partei ist allein auf Christian Lindner fixiert und ihm fehlt die Gravitas, einen Staat zu führen.
BSW hatten wir auch gerade schon kurz angesprochen. Hier in Thüringen arbeitet das Bündnis Sarah Wagenknecht ja in der Brombeer-Koalition mit der SPD zusammen oder auch umgekehrt, wie man es sehen möchte. Aber wieso können Sie sich das auf Bundesebene nicht vorstellen? Sie haben die Außenpolitik eben angesprochen. Ist das der einzige Punkt, der da dagegen spricht, die SPD auch auf Bundesebene mit dem BSW zusammenarbeiten zu lassen?
Ich glaube, erstens, sie kommen nicht rein. Das Momentum ist vorbei. Das Zweite ist, gestern der Parteitag der von BSW in Bonn war ja also kein einziges Wort zu Russland und deren Verurteilung dessen, sondern plumper Anti-Amerikanismus. Das geht in Deutschland nicht und noch ist der Bund für die Außenpolitik zuständig und nicht die Länder. Und deswegen ging das hier auf Landesebene mit einer Koalition, aber im Bund geht das auf gar keinen Fall, weil wir Deutschland nicht aus der EU und in außenpolitische Isolation treiben können.
Trotzdem steht hier lieber CDU, CSU als Bündnis 90 die Grünen auf unserem Blatt, was Sie ausgefüllt haben. Hat das einfach den rechnerischen Grund oder?
Ich dachte, das sind die Wahrscheinlichkeiten, die Sie mich gefragt haben.
Und war Präferenz, sagen wir es mal so.
Ja, dass die Schnittmengen mit den Grünen natürlich größer sind und der SPD ist klar. Also das ist klar, weil ich bin jetzt davon ausgegangen, das ist das, was ich für am wahrscheinlichsten auch halte.
Bleiben wir noch ganz kurz bei Thema Koalition, Wahlkampf, Wahlversprechen. Wenn wir zu den Nachbarn nach Österreich schauen, da haben wir ja quasi einen echten Bruch erlebt jetzt, Wahlversprechen der ÖVP nicht mit der FPÖ zusammenzuarbeiten. Jetzt haben wir doch diese Koalition. Trauen Sie das auch einem möglichen Kanzlerkandidaten Friedrich Merz zu und der CDU vor der Wahl eine Koalition mit der AfD auszuschließen und dann nach der Wahl quasi eine Kehrtwende zu machen und zu sagen, wir nehmen Schwarz-Blau?
Also man kann sich jedenfalls sicher sein, dass die SPD niemals mit der AfD eine Koalition oder Zusammenarbeit eingehen würde. Das ist bei uns in der DNA. Deswegen kann jeder Wähler sicher sein, dass wenn man der SPD eine Stimme gibt, dass es eine gegen die AfD ist. Alles andere, ich hätte das in Österreich auch nicht für möglich gehalten, aber Mandate, Parlamente werden für 4 Jahre gewählt. Und wenn Parteien, so scheint das in Österreich jetzt zu sein, der Auffassung sind sie, also die ÖVP, sie ändern ihre Meinung, putzen den Spitzenkandidaten Nehammer, den Kanzler weg, dann sind immer noch die Mandate da. Und jetzt will ich das für Merz, den nehme ich das glaubhaft ab, dass er das nicht möchte mit der AfD. Aber die, was weiß ich, ob er noch nach der Wahl der Kanzler, der Kandidat der AfD, Entschuldigung, der CDU an der Spitze ist oder ob der auch weggemobbt wird und es dann eine andere Koalition gibt. Also man kann sich da nicht in der ganzen Partei nicht sicher sein. Ich bin das jedenfalls nicht und deswegen ist eine Stimme für die SPD, wenn man damit eine ankreuzen will, eine, wo man ganz sicher sein kann, nichts mit der AfD.
Ich halte es mal fest, man kann sich nicht bei der CDU in der ganzen Partei nicht sicher sein, ob die nicht doch dann irgendwie mit der AfD gemeinsame Sachen machen. Wie kann man denn dann sich als SPD hinstellen und sagen, wir koalieren mit denen?
Die sind gut. Ich muss ja immer eine demokratische, also die demokratische Mitte muss immer in der Lage sein, miteinander Bündnisse zu schmieden.
Ja, das wird immer so vor sich hergetragen, jetzt ja, schon den ganzen Wahlkampf. Aber trotzdem, auch Saskia Esken heute früh oder gestern Abend auch gesagt, naja, Friedrich Merz nicht so, aber der Rest von der CDU weiß ich jetzt auch nicht, ob die das machen.
Ja, das weiß ich auch nicht. Das sage ich Ihnen ganz offen, weiß ich auch nicht. Das sind dann vielleicht 150, 200 Abgeordnete, die werden das für sich entscheiden. Hat man in Österreich auch nicht gedacht. Die haben vor der Wahl gesagt, niemals mit der FPÖ. Und dann gibt es einen neuen Spitzenkandidaten oder eben einen Generalsekretär. Und dann machen sie es doch. Also ich will, grundsätzlich müssen Parteien in der Mitte immer miteinander koalitionsfähig sein. Ich halte nichts davon, vorher mal alles auszuschließen. Aber sicher, ganz sicher sein kann, ich kann nur für die SPD sprechen. Und für die bin ich ganz sicher.
Und da wirklich selbst wenn der Kanzlerkandidat doch überraschend nochmal geändert wird oder wie auch immer, unter der SPD gibt es keine Koalition mit der AfD.
Nein, nicht mal eine Zusammenarbeit. Wir blicken von hier, wenn man hier rausguckt, Richtung Buchenwald, da sind Sozialdemokraten, der SPD-Vorsitzende Kurt Nerling, umgebracht worden in Dachau, weil er Sozialdemokrat war. Und jetzt will ich nicht NSDAP und AfD vergleichen, aber für die Rechtsaußen, Rechtsextremisten, und da sind sie hier in Thüringen, gibt es mit der SPD überhaupt keinen Millimeter. Keinen Millimeter.
Wie ist das eigentlich? Angenommen, es gibt wirklich Schwarz-Rot. Kann ihm passieren. Bleibt dann Olaf Scholz Teil der Koalition? Bleiben Sie Ostbeauftragter?
Das haben alles die Wähler in der Hand. Und Olaf Scholz wird hoffentlich Bundeskanzler. Was ich danach mache, ist das Mandat auf Zeit. Ich bewerbe mich um Bundestagsmandat. Das wird man danach sehen.
Ja, und Olaf Scholz, ich meine, man spricht ja, Sie sind ja eine Etage unter ihm im Kanzleramt, haben Sie vorhin gesagt. Das heißt, Sie haben ja bestimmt auch schon mal über sowas gesprochen zumindest. Wie ist denn da die Aussicht?
Was meinen Sie jetzt?
Ob Olaf Scholz dann auch weitermacht oder ob er sich zurückzieht für den Fall, dass es Schwarz-Rot gibt?
Wir kämpfen bis 6 Wochen lang jetzt die nächsten für eine starke SPD und einen Bundeskanzler Olaf Scholz, und alles andere wird er dann auch für sich entscheiden.
Kann man natürlich verstehen. Trotzdem, man muss auch mal konstatieren, wir haben die Situation jetzt vor der Bundestagswahl, ähnlich wie vor der Landtagswahl 2019 in Thüringen, jetzt natürlich mit anderen Zahlen, aber es läuft ungefähr darauf hinaus, dass es sehr schwierig wird, eine Mehrheit zu bilden. Bereitet man sich eigentlich auch auf das Szenario Minderheitsregierung vor?
Also alles ist letztendlich bei dieser Wahl möglich von den Ergebnissen. Es kann sein, es gibt ein 4-Parteien-Parlament, es kann aber auch sein, es gibt ein 7-Parteien-Parlament, also Fraktionen. Weil viele doch an der 4 sind, bei 4 oder 3, Linke, FDP.
Es sind viele Rechenspielchen einfach
möglich. Es ist vieles möglich, aber ich bin jetzt im Fokus auf SPD schneidet so stark wie möglich ab, und die Spekulation, da haben wir danach noch genügend Zeit.
Das ist ja keine Spekulation, sondern es ist ja eine Frage der Vorbereitung. Ich meine, Lars Klingbeil hat sich ja auch für den Fall des Ampelbruchs mit mehreren Reden für den Kanzler vorbereitet. Ist jetzt auch die Vorbereitung in der SPD so, dass man sagt, wir gucken, wie das möglich wäre, falls die Mehrheitsverhältnisse schwierig werden, dann doch eine Minderheitsregierung zu machen?
Nee, ich glaube, dass am Ende die... Nee, machen wir nicht. Im Übrigen sind wir alle auch erfahren genug, solche Entscheidungen dann klug treffen zu können. Aber auf Bundesebene brauchen wir Stabilität, wir brauchen eine klare Regierung, die in der Mitte der Gesellschaft verankert ist, und die Probleme des Landes, die jetzt in den nächsten Jahren anstehen, und die Herausforderungen, die insbesondere Krieg, Russland, aber auch Donald Trump als Präsident wird uns sehr fordern, um uns dort zu behaupten und die Europäische Union zusammenzuhalten. Das ist die Kernaufgabe, die deutsche Bundesregierung hat, aber auch Freiheit und Demokratie zu verteidigen, auch was die ganze Frage. Ich meine, da gibt es jetzt ein paar, ich würde fast sagen, es ist eine Plutokratie, also die Herrschaft der Reichsten, die auch noch die Tech-Companies in sich führen, und die jetzt sind verbündet mit dem stärksten, mit dem wichtigsten demokratisch gewählten Präsidenten. Und das ist schon für so ein humanistisch geprägtes, diversifiziertes Land wie Deutschland, das ist schon eine große Herausforderung, und das gilt es bei aller Angriffe von Ost und wie auch teilweise von West, also Westküste, Kalifornien, zu sichern. Und Das wird schon genug arbeiten. Dafür braucht man eine stabile Regierung. Davon gehe ich auch aus, dass es am Endeffekt rauskommt.
Und auf eine Minderheitsregierung bereitet man sich ja nicht vor in der SPD. Nee. Wir wollten an der Stelle eigentlich aufhören. Eine Frage habe ich noch, weil wir jetzt quasi die Möglichkeit haben, mit einem Mitglied der Bundesregierung zu sprechen. Und das interessiert, glaube ich, auch viele Leute. Wie kann es sein, wenn es um sowas Wichtiges wie die deutsche Regierung geht, oder Deutschland generell, es geht ja um das ganze Land, um alle Bürger, dass sich drei Parteien der Mitte, die ja doch, wie Sie sagen, immer zusammenfinden müssen, sollte es nicht anders gehen, in ein paar Jahren derart zerstreiten, dass man ein Jahr quasi Stillstand produziert und sich dann doch trennt. Wie hat sich das hochgeschaukelt? Was ist da passiert?
Naja, die FDP hat sich entschieden, Obstruktionspolitik zu machen und verschiedene Gesetze einfach nicht mehr auf den Weg zu bringen. Sie haben es uns aber nicht ins Gesicht gesagt. Waren so Anzeichen. Und das meinte ich vorhin, warum ich glaube, dass die FDP erst eine neue Führung braucht und auch mal eine Auszeit. Das war überhaupt nicht gut und es hat uns mindestens ein halbes Jahr gekostet. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. SED-Opferrenten, Opfergesetz. Das wurde Ewigkeiten von Herrn Buschmann blockiert. Ich bin dafür zuständig gewesen. Jetzt kommt es noch zum Glück in den Bundestag in der übernächsten Woche. Es wird jetzt beschlossen. An allen Städten, Mitropreisbremse, relevant für Weimar und Erfurt und Jena, Blockade. Und wir hätten es wahrscheinlich schon früher lösen müssen, aber wir haben mal gedacht, dass die sind ernsthaft noch dran interessiert. Das war nicht der Fall und deswegen ist es leider eine Spielerpartei, quasi nur noch bezogen auf eine einzige Person. Und das hat dann nicht mehr funktioniert. Von heute aus gesehen hätte ich gesagt, früheres Ende wäre besser gewesen.
Jetzt kann man sich natürlich leicht machen und sagen, FDP ist schuld. Kommen wir gleich nochmal zu. Eine Frage habe ich noch. Was heißt denn, das haben wir so oft gehört in diesen Jahren, die blockieren das. Das waren auch die Grünen, die mal was blockiert haben. Aber wenn Sie jetzt Ihr SED-Gesetz ansprechen und Buschmann blockiert das, heißt das, er lässt das einfach auf dem Schreibtisch liegen und macht gar nichts? Oder wie müssen wir uns das jetzt als Wähler auch mal vorstellen?
Ja, er ist derjenige, der das federführend bearbeiten muss. Sie haben im Koalitionsvertrag eine Regelung. Es hat 2 Jahre gedauert, bis er mit einem Gesetzentwurf kam. Ich habe mal wieder nachgearbeitet an dem Punkt. Und dann blieb er in vielen Bereichen auch einfach hinter den Ansprüchen zurück. Ich zum Beispiel zwangsausgesiedelte DDR sollten nur 1.500 Euro bekommen. Das wollen wir jetzt erhöhen. Ist die Frage, wer bearbeitet die Anträge? Er wollte die Anträge nicht bearbeiten. Das ist irre. Ja, das hat mich dann schon zur Verzweiflung getrieben, aber ich bin ja ein konsensorientierter, grundsätzlicher Mensch und deswegen dachte ich, das wird schon. Ich habe mich darin getäuscht das so fühlen, glaube ich, auch viele Sozialdemokraten.
Dann war auch immer die Frage nach dem Koalitionsvertrag, der ja relativ schnell ein bisschen veraltet daherkam, einfach aufgrund der Ereignisse. Warum hat man den nicht nochmal angefasst?
Ja, den musste man nicht anfassen, man muss einfach auf die Lage reagieren. Und wir hätten uns nach dem Urteil des Verfassungsgerichts zu den Haushalten, das mehr oder weniger gesagt hat, 60 Milliarden Euro, die wir nutzen wollten, aus Sondervermögen nicht mehr nutzen konnten, das hätte ein Update bedurft. Das haben wir nicht gemacht und das war ein Fehler.
Aber da geht man schon offen mit um, das merke ich gerade nochmal kurz zurück. FDP ist schuld an allem, angeblich.
Ja, habe ich nicht gesagt.
Ja, aber das Erste, was kommt bei FDP. Ja. Trotzdem, das ist ja jetzt erst rausgekommen, glaube ich, durch Weltrecherchen, dass der Kanzler und der Wirtschaftsminister dann auch hinter verschlossener Türen gegen Christian Lindner verhandelt haben. Das scheint ja auch Teil der Wahrheit zu sein. Da ging es, glaube ich, um die Atomkraftwerke, um da eine Lösung zu finden.
Nee, da gab es im Endeffekt eine Weisung. Der Bundeskanzler hat damals eine Weisung ja gemacht, hat von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht, nämlich 3 Monate die Atomkraftwerke zu verlängern, die Laufzeit. Und das war gegen die Grünen. Die Grünen wollten das nicht und er hat das dann entschieden. Und von daher sehe ich nicht, wie das eine Absprache gegen die FDP gewesen sein könnte. Aber nichtsdestotrotz, es gibt immer natürlich informelle Gespräche. Alles andere wäre ja irre. So wie Sie in die Kantine gehen, geht man auch mal auf den Gang und spricht dann miteinander, um auch mal ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen. Aber diesen Plan, das ist ja alles öffentlich geworden, den die FDP da hatte mit der Pyramide und wann sie was machen und die Idee, sowas gab es nicht und das ist schon ein bisschen perfide gewesen. Weil wir hätten viel Zeit gespart, hätten sie es früher einfach gesagt, sie wollen nicht mehr.
Jetzt auch in dem Zusammenhang nochmal, am Anfang dieser Koalition gab es ja dieses berühmte Selfie-Foto.
War mir nicht drauf.
Ohne die SPD leider. Aus heutiger Sicht vielleicht. Ja. Grundsätzlich, wie läuft denn das ab, wenn man auf dem Flur und das Kanzleramt, man begegnet sich, spricht man da miteinander, wenn es jetzt vielleicht auch mal nicht unbedingt um politische Inhalte geht, sondern ist das dann auch ein offener Austausch, auch wenn man politisch irgendwie im Clinch liegt?
Absolut. Meistens ist es so, dass die Zusammenarbeit persönlich eigentlich funktioniert. Man muss sich immer sagen, man sieht sich immer zweimal und man muss sich grundsätzlich, so habe ich das immer gehalten, in die Augen gucken und die Wahrheit sagen und nicht im Rücken spielen. Das zahlt sich erstens nicht aus und man spielt Vertrauen. Das Vertrauen, das es zwischen den politischen Parteien im Bundestag auch gibt, auch jetzt noch Kollegen der Union grundsätzlich, das ist schon wichtig, dass man sich auf ein Wort verlassen kann und das ist ein Unterschied zu vielen anderen auch Demokratien in der Welt, dass es bei uns nicht so verhasst ist zwischen den Parteien. Also nehmen Sie Südkorea, da die beiden Blöcke, die hassen sich wirklich zutiefst. In Spanien kommen Konservative und Sozialdemokraten nie zueinander, gibt es keine Koalition.
Ich will Ihnen da jetzt nicht unbedingt widersprechen, aber dieses Gefühl kommt ja in Deutschland auch immer mehr auf.
Ja, aber
stimmt nicht. Und, ja, das stimmt nicht. Da können Sie uns ja auch die Sorge so ein bisschen
nehmen. Ja, kann ich Ihnen nehmen. Nein, das kann ich Ihnen. Die wichtigste Institution des Bundestages ist nicht der Ältestenrat, sondern ist die Fußballmannschaft des Bundestages. Da spielen alle Fraktionen mit. Ich auch seit vielen Jahren. Da bildet sich natürlich auch Vertrauen auch auf. Und da sind über 30 auch Kolleginnen und Kollegen. Und es gibt ein gutes Miteinander. Und das ist wichtig, dass man sich in einer Krisensituation auch aufeinander verlassen kann. Und ich hatte das bei der Finanzkrise zum Beispiel, bei der Eurokrise, wo man einfach binnen 2 Stunden entscheiden muss. Und wenn ich dann den Dobrindt anrufe, dann muss der wissen, der kann mir vertrauen.
Und trotz unberechenbaren Friedrich Merzes trauen Sie das der CDU oder der Union ja auch zu dann?
Es gibt immer einen Unterschied zwischen den einzelnen Personen. Und das hat sich über die Jahre dann natürlich auch, weiß man auch, wie man sich verlassen kann. Und wer für einen kurzen Applaus, Sie hatten das vorhin mit den Themen, die so gut klicken, da gibt es manche, die machen alles nur für den kurzen Klick und Applaus, die nehme ich nicht ernst. Also da gibt es auch ein paar Unionen, wo ich sage, das ist eine Flitzpiepe.
Ja, wenn ich mir jetzt so die ganze Rhetorik so anschaue, was Sie jetzt heute sagen, was man in den Zeitungen liest, dann könnte man den Eindruck gewinnen, wenn Friedrich Merz nicht mehr bei der Union wäre, ja, dann wäre doch alles toll, dann könnten wir auch locker mit denen koalieren und hätten keine Probleme mehr.
Nee, ich finde gut, dass er Kanzlerkandidat ist, weil er meines Erachtens abschreckend ist und das ist gut für die SPD.
Abschließend, Herr Schneider, was wünschen Sie sich für Thüringen nach der Bundestagswahl?
Ein bisschen zur Ruhe kommen, das ist das Erste. Politische Stabilität und Zukunft zu vertrauen. Bisschen bessere Laune wäre auch gut.
Real Talk Thüringen, der Podcast zur Bundestagswahl von Antenne Thüringen.